Soften Zucker, Konflikte sind sexy. Der Soundsnack von Christoph Maria Michalski. Er macht somit das Schwierige möglich, glücklich leben mit Konflikten.
Frank Schmidt ist bei mir. Ich habe ihn mal erlebt, kennengelernt auf der Bühne und dachte mir, wow, den Mann musst du sofort ins Interview holen, weil wir haben eine, wir nennen es mal Ausprägung, die uns eigen ist. Er nennt es Generalist. Ich würde sagen Diplom-Klugscheißer. Was verstehst du unter Generalist?
Ja, vielen Dank, Christoph, erstmal auch für die Einladung und für die Blumen. Der Generalist, der uns ja beide prägt, wie wir dann bei meinem Vortrag oder danach festgestellt haben, ist ein Mensch, der in unserer Gesellschaft ein bisschen sonderbar ist oder manchmal auch sonderbar wirkt, weil er so nicht das klassische Klischee der Gesellschaft oder auch einer unserer Industriekultur sozusagen prägt, in der wir Spezialismus ganz weit nach oben heben. Ne? Also wir lieben Spezialisten und Spezialisten haben uns im Industriezeitalter auch erfolgreich gemacht. Aber wir haben jetzt gerade, ich würde schon sagen, eine gewisse Zeitenwende, wo wir durch die Digitalisierung, insbesondere was die künstliche Intelligenz uns gerade so ins Haus bringt, eine ganz neuartige Thematik, einfach vor dem Hintergrund, dass künstliche Intelligenz ja mehr oder weniger uns hilft, Spezialisierung entweder zu ersetzen oder zu ergänzen. Auf jeden Fall wird es den Bedarf an Spezialisierung in vielen Bereichen aus meiner Sicht, auch gerade in den Wissensberufen, deutlich reduzieren. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, okay, was heißt denn das eigentlich? Und was kompensiert das? Was können wir als Menschen tun? Müssen wir uns dem ergeben? Und dann habe ich so ein bisschen in meine Biografie reingeschaut und die ist ziemlich vielseitig. Also ich erzähle auch in meiner Keynote über die unterschiedlichsten Berufe, die ich hatte. Also das passt, also ein klassischer Lebenslauf, immer so ein, zwei Seiten. Bei mir sind es halt mindestens 5 oder 6, ja, ist ein bisschen mehr. Ich habe mich jetzt in den letzten Jahren meines Unternehmertums darauf konzentriert, im Wesentlichen mich mit Coaching, Moderation und Führungsthemen auseinanderzusetzen. Das geht natürlich, ich habe einen starken Hintergrund im Bereich der Softwareindustrie, also im Bereich der Digitalisierung, wo ich also Unternehmen helfe, diesen digitalen Wandel vernünftig und aber auch menschenzentriert hinzubekommen. Und da ist das Thema Generalismus und die besonderen Fähigkeiten, die wir als Generalisten so mitbringen, schon eine entscheidende Kompetenz, die es, wie gesagt, früher, als wir noch so mit dem Maschinenzeitalter, im Industriezeitalter waren, noch nicht so stark notwendig war. Aber jetzt wird's interessant.
Da kommen wir gleich zu. Ich hake da mal ein mit deinem Lebenslauf. Wir sagen charmant, der hat dann eben 5 Seiten. Ja. Die Wirkung, und das behaupte ich jetzt mal frech, wie ich ja immer bin, die Wirkung auf HRler, Personaler ist ja eine ganz andere, wo sagen wir, 5 Seiten, ja, hat der mal was richtig fertig gemacht? Woher kommt das deiner Meinung nach?
Ja, es schwankt manchmal, wenn ich mit Menschen, insbesondere auch mit Personalern oder Headhuntern damals auch gesprochen habe, zwischen Faszination, großen Fragezeichen, die man den Leuten ansieht und in irgendeiner Form auch auf jeden Fall Zweifel, ne? Weil es ist halt nicht der klassische 20 Jahre Lebenslauf, so ich sage mal von der Wiege bis zur Bahre bei irgendeinem Unternehmen, das man durchlaufen ist, sondern durchaus bei mir ist es so, dass ich mindestens alle 2, 3 Jahre auch schon aufgrund einer Neugier und Neugier ist eine der Kernkompetenzen, wenn man so will, eines Generalisten, hat es mich immer wieder in gewisse neue Aufgaben halt reinversetzt und reingebracht. Das war einerseits ein Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, als ich noch nicht selbstständig war, so, dass die das auch gefördert haben. Also es gibt durchaus Unternehmen, die sagen, wir möchten von dir, dazu zählen auch größere Unternehmen, alle 2, 3 Jahre, dass du dich veränderst und dass du damit auch das Unternehmen kennenlernst und andere Kulturen kennenlernst. Und das ist natürlich die Blaupause für generalistisch orientierte Menschen, denen man nicht sagen muss, sie sollen sich verändern, sondern Veränderungsbereitschaft gehört einfach dazu. Aber wenn du dann natürlich mehr in klassische Strukturen reinkommst, wo man eher davon ausgeht, dass sich jemand über eine lange Zeit mit einem gewissen Thema halt auseinandersetzt und auch in der Funktion oder in der Abteilung bleibt, dann wird es natürlich gewissermaßen schwierig. Und das war für mich dann irgendwann auch der Punkt, wo ich gemerkt habe, nach den nach den unterschiedlichen Erfahrungen, die ich gemacht habe, dass das Thema Selbstständigkeit und das auch an Stärken, was man insbesondere da einbringen kann, auch der Menschheit in irgendeiner Form zur Verfügung zu stellen.
Ich hake da noch mal ein bisschen drauf rum, so dieses Unstete, das ist ja sofort eine Bewertung drin, ne? Wenn er 2 Jahre. Das
Ja.
heißt, schau mal, du hast es ja rausgearbeitet, diese Überhöhung, das ist ja meine Interpretation natürlich, diese Überhöhung von Kontinuität, von der Wiege bis zur Bahre, nur Firma XY ist das Wahre.
Genau,
Das scheint
genau.
ein Qualitätsmerkmal zu sein, selbst wenn man alt, grau, unzufrieden oder sonst was wird. Und damit lustlos hingeht, aber ist das noch so eine alte Durchhaltementalität? So was ich irgendwie nach dem Motto, beiß dich durch, so nach dem Motto, das zeigt, dass du ein guter Charakter bist.
Ja, ich möchte es mal so ausdrücken. Also, also ich bin nicht so ein Fan von Schwarz und Weiß, ne? Weil du machst immer Lager auf und sagst dann in irgendeiner Form, okay, spezialistische Menschen oder Expertenmenschen, die sich sehr lange mit irgendeiner Thematik auseinandergesetzt haben, die auch viel Erfahrung gesammelt haben, das ist per se schlecht und es muss jetzt alles anders sein. Also daran, aus meiner Sicht ist nicht der Fall, sondern du brauchst auch in Zukunft aus meiner Sicht beide Kompetenzen. Also du brauchst sowohl die Menschen, die in irgendeiner Form den Überblick behalten, die auch die Neugier haben, sich immer wieder auf neue Themen einzustellen. Ich schmeiß mal die klassischen Buzzwords in den Ring, also gerade so in der Digitalisierung, digitalen Transformation, das Thema Agilität, ja, also alle sollen möglichst agil sein. Agilität heißt aber nichts anderes als wechselbereit, also sich dauernd auf neue Dinge einstellen, weil wir einfach durch insbesondere technologische Trends immer wieder neu gestaltet werden. Und ich habe es gerade IT-Industrie, wo ich herkomme, da ist es halt so, dass man spätestens nach ein, zwei Jahren immer wieder neue Themen vorantreibt. Es ist also eine innovationsgeprägte Industrie. Da geht es nicht ohne Veränderung und Anpassbarkeit. Da kannst du nicht sagen, ich bleibe jetzt auf dem Stand von, was weiß ich, vor 4, 5 Jahren und das reicht mir, weil es läuft an dir vorbei. So, und jetzt haben wir natürlich noch eine extrem Beschleunigung durch künstliche Intelligenz dazu bekommen, die das Ganze noch vorantreibt. Und da gibt es halt Menschen, und zu denen zählst du und ich, die in solchen Rahmenbedingungen ganz gut sich zurechtfinden, weil wir halt gewohnt sind, im positiven Sinne uns auf neue Dinge einzustellen. Ja, und das ist keine Altersthematik, sondern es ist Teil unserer DNA. Aber genauso kann man auch oder muss man natürlich auch darüber sprechen, was mit den Menschen ist, die das nicht mitbringen oder sich sagen, ich möchte mich halt auch wirklich eine lange Zeit auf einen gewissen Themenkomplex konzentrieren und mich da einfinden. Auch die werden wir weiterhin brauchen. Und mein Credo ist eher, dass wir einerseits ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es diese Menschen gibt, dass wir diese DNA wahrnehmen, weil wenn ich in Unternehmen arbeite und coache, stelle ich schon die Frage, welche Leute habt ihr denn im Team? Also habt ihr schon mal darüber Gedanken gemacht, wo sind denn eure Spezialisten oder wo sind eher generalistisch denkende und agierende Menschen? Und in den wenigsten Unternehmen, die ich befrage, ist man sich dessen bewusst, also auch dieser Qualitäten. Ne? Es gibt natürlich heutzutage Persönlichkeitsanalysen und alles. Aber die wenigsten gehen darauf ein, ob ich letzten Endes dort auch Menschen habe, wie gesagt, die eher generalistisch geprägt sind oder die in die Spezialisierung wollen. Und die zweite Frage ist natürlich, okay, wenn ich das habe oder nicht habe, was mache ich dann damit? Wie setze ich die entsprechend dann auch in meinen Projekten ein, damit sich beide wohlfühlen? Und das ist so das, was mich treibt. Und ganz spannend fand ich auch, dass es auch bei mir, insbesondere, wie ich eingangs sagte, weil unsere Gesellschaft so stark diesen einen Karriereweg präferiert. Ne? Guck dir mal unser Schulsystem an, oder es fing ja schon im Kindergarten an. Wir werden sehr stark geprägt. Wir müssen uns im Abitur entscheiden zwischen vielleicht noch 3 oder 4 Wahlfächern, aber bitte nicht 8 oder 9. Im Studium sollen wir dann spätestens sagen, welche Studienrichtung ist es, und bitte nicht nur eine, sondern also bitte eine und nicht nur 4 oder 5. Und spätestens dann im Berufsleben soll es dann der Weg sein, als Jurist, als Arzt, you name it. Ja, also, und die Karrierewege, die heutzutage, und ich glaube, dass für die jüngeren Generationen wird das sowieso eher die Blaupause sein, als jetzt in unserer Generation, dass die sich viel, viel stärker und schneller verändern werden. Wir sehen das ja jetzt schon in diesen ganzen Diskussionen, Gen Z etc., die auch gar nicht mehr den langen Atem haben, sich insbesondere in einem Umfeld lange aufzuhalten, wo sie sagen, kein Sinn, keine Kultur, bringt mir nichts, also gehe ich woanders hin. Und das hat, da findet gerade ganz viel statt, was eher halt in ein, ja, zu Neudeutsch neues Mindset führt. Und darum geht es, das letzten Endes herauszuarbeiten.
Ich finde interessant die Parallele zu einem meiner Lieblingsthemen, wo ich sofort immer Puls kriege, die Verteufelung, behaupte
Ja.
ich mal ja, der Generation Z. Und natürlich, ich möchte es nochmal deutlich machen, Schwarz-Weiß-Malerei bringt nichts. Also ich meine, wenn ich
Ja.
zu einem Arzt gehe, da steht dann irgendwie drauf, was ich, der ist Fußpfleger, der ist Zahnarzt, der ist Tierarzt und ähnliches und ich habe ein spezielles Handproblem.
Ja.
Dann würde ich auch gerne zu einem Handspezialisten gehen. Also,
Genau.
aber hier kommen wir wieder auf die Generation zurück. Ich finde es sehr mutig von dieser Generation, auch diesen Schritt zu sagen, so nach dem Motto, also so wie ihr lebt, ich meine, gut, ihr habt uns erzogen, ihr habt vieles Gutes gemacht, aber ich sage jetzt mal in meiner Sprache, guckt euch mal an, also so alles hundertprozentig optimal gelaufen als Lebensprinzip ist das jetzt irgendwie nicht. Und ich feiere diese Generation Z, dass die jetzt irgendwie sagt, nö, also ich möchte das mal aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Und das ist
Ja.
ja sehr schön dargestellt, dieses nach dem Motto, ich brauche etwas, was mich auch hält. Und wenn es das nicht mehr ist, dann gehe ich auch weiter. Also ich
Ja,
kenne ja auch
genau.
genügend meiner Generation, die wirklich alt und grau und miesepetrig geworden sind, weil sie gesagt haben, naja, jetzt bin ich schon 10 Jahre hier, jetzt lohnt es sich ja auch nicht mehr zu wechseln.
Ja, es gibt dann ein schönes Sprichwort, was ich gehört habe, das sagt, wir werden als Individualisten geboren, aber die meisten sterben als Kopien.
Oh, der ist gut.
Ne, und zwar Kopien anderer, weil wir halt Lebensläufe kopieren. Und wie gesagt, was auch in den meisten Fällen Teil auch noch, ne, der alten Erziehung ist, wie gesagt, es sind alte Werte, die haben mit Sicherheit zu tun, die haben sicherlich auch mit Planungsthematiken zu tun. Ich glaube, Deutschland ist das Land mit den meisten Versicherungsabschlüssen weltweit. Das hat auch damit zu tun, dass wir halt Sicherheit mögen. Ja, das ist Teil auch ein bisschen unserer DNA. Aber die Trends, alles das, was unsere neue Welt in Zukunft und auch jetzt schon in der Gegenwart ausmacht, hat relativ wenig mit Sicherheit zu tun in der klassischen Art und Weise. Also es ist im Wesentlichen finanzielle Sicherheit natürlich, sondern hat eher damit zu tun, wie kann ich mich auf diese neuen Dinge einstellen. Und was du beschreibst, erlebe ich selber am eigenen Leib, weil meine älteste Tochter ist Gen Z sozusagen. Und die Diskussion, sie ist jetzt gerade im Studium und die Diskussion, die führe ich genauso mit ihr und habe ich auch geführt. Und ich finde das sehr spannend, weil ich muss sagen, die Perspektiven und auch, ich muss auch sagen, diese Reife, die damit verbunden ist, die wirklich die inhaltlichen Fragen, die Sinnfragen zu stellen, will ich das überhaupt und passt das erstmal zu mir? Das sind die ersten Fragen, die gestellt werden und ich habe die früher nie gestellt. Und von daher ist das für mich eher eine Art von Reife, die da mit einhergeht, die ich ganz toll finde, die ich auch feiere, wie man heute so schön sagt. Auf der anderen Seite muss natürlich auch sehen, werden die Generationen heute in einer absoluten Wohlstandsgesellschaft groß, wo es alle Möglichkeiten gibt, und wo du natürlich durch die demografische Entwicklung noch mehr Möglichkeiten am Arbeitsmarkt hast, ne? Also ich merke das gerade auch mit meinen mittelständischen Kunden, die merken, dass sie natürlich absolut in einem Arbeitnehmermarkt sind, ne? Also die jungen Menschen, die sich dort noch, auch alle anderen, die sich bewerben, können erstmal mit ihrer Liste an Anforderungen ankommen und können wünschen. Das war, als ich damals ins Berufsleben eingestiegen sind, genau entgegengekehrt, ja. Also ich war froh, dass ich in diesem Bereich mit einer gewissen Ausbildung dann genommen wurde, weil der Wettbewerb war auch groß. Und das prägt natürlich. Also insofern haben wir ein bisschen andere Rahmenbedingungen, aber nichtsdestotrotz ist das etwas, was ich erstmal grundsätzlich gut finde, erstmal diese Frage zu stellen. Und auch, das sind natürlich auch klassische Fragen der Persönlichkeitsentwicklung, wo ich mir selbst sehr früh erstmal die Frage stelle, wo will ich eigentlich hin? Was passt zu mir? Wer bin ich? Welche Charaktere bringe ich mit? Was sind meine Werte, die ich da einbringen will? Und wenn wir das schon auch in einer relativ jungen Phase beantworten, das machen nicht alle so, weil es gibt nicht die Generation, aber viele, die ich kennengelernt habe, die stellen sich die Fragen und stellen sich auch gerade diese Themen wie Persönlichkeitsentwicklung immer früher. Und das finde ich eine sehr, sehr gute Entwicklung. Andere Entwicklungen möglicherweise sind in der Tendenz vielleicht eher rückläufig. Aber das sind gute Entwicklungen in dem Sinne, dass man zumindest bei vielen eine gewisse Substanz merkt, sich mit sich auseinandergesetzt zu haben und damit auch klar die Frage beantworten zu können, welchen Sinn bringe ich in die Arbeit ein. Aber auch andererseits, liebes Unternehmen, bitte sage mir, was bringst du an Sinn ein, sodass wir da zusammenkommen. Und das wird dann eine Diskussion auf Augenhöhe, die vielleicht das ein oder andere Unternehmen noch nicht gewohnt sind, gerade wenn sie mit jüngeren Menschen zusammenarbeiten. Und das führt natürlich dann gewissermaßen auch manchmal zu deinem Top-Thema Konflikten, ne? Dass man dann sagt, okay, hier ist irgendwas gerade nicht auf der gleichen Ebene. Und das finde ich spannend.
Würde ja die verwegene These aufstellen. Ich bin jetzt ja über 60. Meine Generation und vielleicht auch die etwas spätere ist tief in ihrer Seele neidisch. Ja, weil die sich etwas trauen, was wir ja nie so wagten zu fragen, zu sagen, überhaupt zu äußern. Also als du gerade sozusagen von der Veränderung des Arbeitnehmer-Arbeitgebermarktes, vor kurzem saß ich einer steuerberatenden Persönlichkeit gegenüber. Der war vollkommen verdattert. Ich fragte ihn, was ist mit Ihnen los? Ich dachte, ja, ich hatte gerade ein Bewerbungsgespräch. Und der zu Bewerbende, geschlechtsneutral, kam rein und sagte einfach, ich habe 4 Angebote vorliegen. Was bieten Sie denn, dass ich zu Ihnen komme? Und das war auch so ein alt Schrot und Korn, der sagte, also hat mich vollkommen überfordert. Wo sind wir denn hier? Wo ich dachte, ja, wir sind jetzt in der realen Welt, die sich verändert hat. Lass uns aber sozusagen einfach mal die Gelegenheit nutzen, mal nach zurückzuschauen, warum das so alles ist. Das sollen andere Menschen machen, die da ihren Spaß dran haben. Aber gerne nach vorne schauen, so nach dem Motto, diese Generalisten, wir nennen es mal jetzt diesen Begriff. Was sind das für Eigenschaften, die einen Generalisten auszeichnen und welchen Mehrwert bieten sie meinetwegen für ein Unternehmen?
Also der Generalist oder den Generalisten ist vielleicht auch nur eine Bezeichnung von vielen, weil es gibt für das Thema Generalist ganz, ganz viele Beschreibungen. Und das zeigt auch wieder, also wir können per se sehr gut definieren, was ein Spezialist oder insbesondere ein Experte ist. Aber wenn du jemanden fragst, was ist denn ein Generalist, dann kriegst du sehr unterschiedliche Antworten. Also ich versuche es mal so zusammenzufassen. Und ich glaube, das entspricht dann auch dem Wikipedia-Eintrag, kann man dann im Nachhinein sich nochmal anschauen, ob das dann auch stimmt. Generalisten sind im Wesentlichen Menschen, die, du hast es schon eingangs erwähnt, eher vielseitig orientiert denken, in Netzwerken arbeiten und auch eher prozessual denken und arbeiten. Das heißt, sie sind eher auf der Vernetzungsebene unterwegs, sie interessiert Zusammenhänge. Generalisten sind chronisch neugierig, also Neugier oder damit verbunden die Begierde, immer wieder neu zu lernen, sich auch in neue Themenfelder einzuarbeiten. Das ist aus meiner Sicht ein sehr starkes Charakteristikum, was uns immer auch ein bisschen frisch in Anführungsstrichen in der Birne lassen lässt, auch über die Jahre. Damit sind wir in Unternehmen per se für Eigenschaften oder für Aufgaben geeignet, die mit Vernetzung zu tun hat, wo du Menschen zusammenbringen musst, wo du auch Menschen unterschiedlichster Abteilungszugehörigkeiten zusammenbringen musst. Und in den heutigen Unternehmen, gerade in den großen Unternehmen, wo wir ja noch viel mit Silostrukturen zu tun haben, ne? Da gibt es also Controlling, Vertrieb und Einkauf, also jeder so in seinem Bereich. Und dann reden die auch vielleicht immer noch nicht miteinander. Da brauchst du Menschen, die gerade in Veränderungsprojekten das Talent haben, diese Menschen an einen Tisch zu bringen, Übersetzer zu sein, auch in den unterschiedlichen Sprachen, weil, wie gesagt, als ITler oder mit IT-Hintergrund spreche ich eine andere Sprache möglicherweise als ein Betriebswirt. Ja? Und diese Charakteristika zu haben, machen aus meiner Sicht Generalisten im Unternehmenskontext zu wunderbaren, man würde jetzt sagen, Change Agents, also Menschen, die Wandel begleiten, Wandel vorantreiben, und per se auch gut sind für Pionieraufgaben. Also immer da, wo Unternehmen an neuen Dingen arbeiten, neue Geschäftsfelder ausprobieren wollen, wenn du da im internen Menschen suchst, die sofort Ja schreien und die Hand heben, egal ob da jetzt schon alles geplant ist oder klar ist, das ist ein typischer Generalist, weil er sagt, natürlich, es ist eine neue Aufgabe, da kann ich was lernen, es ist neu, es war vorhin noch nie da. Das waren genau immer die Aufgaben, die ich genommen habe. Also meistens dort, wo irgendein Geschäftsfeld oder eine Funktion oder irgendein Bereich, sei es jetzt im Vertrieb, Business Development, die war noch nicht da. Dann fand ich super und dann habe ich mich dafür gemeldet. Wir entscheiden immer relativ schnell, und merken dann erst am Ende, wofür wir uns entschieden haben. Aber das ist, glaube ich, so eine Maßgabe, die uns treibt. Und vielleicht nochmal zur Begriffsdefinition. Ich habe hier ein wunderbares Buch neben, das möchte ich mal in die Kamera halten. Das ist der Neo-Generalist. Ich weiß nicht, ob man es sieht.
Wir sind im Podcast, es gibt ja leider nur die Audiospur, deshalb musst du bitte nochmal den Titel
Dann
nennen.
werde ich es gerade beschreiben. Der Neo-Generalist ist eine Erweiterungsform, also Neo von Lateinisch neu, der Neugeneralist. Das ist eine Beschreibung des Generalisten, die zwei dänische Forscher, der Kenneth Mikkelsen und Richard Martin heißen sie, vorgenommen haben. Und die haben 2017 dieses Buch herausgebracht, was ich jedem Generalisten ans Herz legen darf, weil sie beschreiben dort einerseits diese Natur und sie beschreiben natürlich auch genau das, was du fragst. Wie passen diese Menschen in unsere neue Zeit rein? Welchen Mehrwert bringen sie vielleicht auch rein, weil sie anders sind? Und die kommen im Wesentlichen zu einer These, die ich ganz spannend finde, dass, wie schon erwähnt, der Generalist per se, der jetzt nur generalistisch denkt, den gibt es nicht. Ich vergleiche das immer so mit einem Kamm, weißt du? Also ein Kamm hat erstmal unterschiedliche Zähne. Ja, und diese Zähne sind unterschiedlich lang. Und stell dir vor, das ist ein sehr großer, breiter Kamm und die einzelnen Zähne des Kammes stehen für die unterschiedlichen Wissensgebiete. So, und so ein Generalist, weil er halt sehr neugierig ist und sich von Musik, Literatur und alles Mögliche interessiert, da kommen ganz viele Zähne über das Leben zusammen. Ja, und da können Zähne dabei sind, die gehen in die Tiefe. Ja, also bei mir ist das im Bereich IT und ich interessiere mich auch für Digitalisierung extrem tief. Da würde ich sogar sagen, da habe ich Expertenstatus im Vergleich möglicherweise zu anderen. Also per se nur zu sagen, das sind so Highflyer, ne, die nichts können und immer nur an der Oberfläche kratzen, dem ist nicht so. Also insofern würde ich da auch eher dieses neugeneralistische Bild von den beiden unterstreichen, das sagt, naja, wir pendeln als Generalisten eigentlich immer kontinuierlich zwischen Spezialisierung und Oberfläche oder Überblick. Ja, das ist so ein, stell dir wie so eine Kamera vor, ne? Da zoomst du rein und du zoomst wieder raus. Also du zoomst rein in die Spezialisierung, du arbeitest dich gerade in ein neues Thema rein, weil du es super spannend findest. Und dann hast du es ergründet und dann wird es für einen Generalisten langweilig. Er sagt, hab ich jetzt erkannt, jetzt zoome ich wieder raus, gehe wieder in den Überblick, suche mir ein neues Thema, was ich spannend finde, und so wiederholt sich das über die Zeit. Und so baust du natürlich eine sehr starke Erfahrungsbreite und Wissensbreite auf. Und nochmal in den Unternehmenskontext, das ist für Unternehmen extrem hilfreich, die sagen, ah, wir brauchen einen branchenübergreifenden Blick, wir brauchen einen prozessübergreifenden Blick. Und wir wollen uns auch mit Pionieraufgaben letzten Endes beschäftigen. Wir müssen in neue Geschäftsfelder, wir müssen uns vielleicht auch verändern. Das ist ein perfektes Umfeld für Generalisten.
Während du gerade so ausführlich und informativ und lebendig erzählt hast, kam so der Sinn, das ist ja auch anstrengend, dieser Generalist zu sein, weil du das so gerade beschrieben hast, das ist ja, wir brauchen dauernd Futter, na, sozusagen Brain Food. Das heißt, wir lesen viel, wir hören viel, wir informieren uns. Also das ist ja sozusagen auch sehr zeitaufwendig und auch durchaus auch anstrengend. Also das Chillen, das merke ich so bei mir, das Chillen ist nicht unbedingt jetzt auf dem Sofa liegen und schlafen, sondern irgendwie Brainfood sich besorgen, irgendwas reinzuziehen, wo dann andere Leute sagen, sag mal, wofür interessierst du dich? Ich sage, weiß ich auch noch nicht. Kann ja vielleicht mal nützlich werden. Interessiert mich halt.
Genau, einfach mal ausprobieren. Aber du sprichst einen wichtigen Punkt an, weil, ich sag mal, wo Licht ist, ist wie immer auch Schatten, ganz klar. Also bei den Talenten oder Eigenschaften, die ich gerade skizziert habe für den Generalisten, gibt es natürlich auch Dinge, die schwierig sind für uns. Dazu gehört genau, sag mal, Phasen der Ruhe zu finden, also sich wiederum zu befinden und auch sich wieder zurückzunehmen, weil wir ständig diesen Drang haben, uns wieder neu einzubringen. Und ja, ich glaube auch natürlich mit zunehmendem Alter merkt man, dass das Energie kostet, ja, also so auch körperliche Energie und sicherlich auch hier oben für unseren Denkapparat wird das nicht leichter. Und von daher ist die Herausforderung für uns Generalisten, darauf ein bisschen zu achten, also auch auf sich sowohl in der psychischen wie auch in der physischen Gesundheit ein bisschen darauf zu achten, dass wir Pausen machen. Weil Pausen Geduld, Pausen und Ruhe ist etwas, was nicht unbedingt der Teil unserer DNA ist. Also ist es genau der Teil, wo wir ein bisschen dran arbeiten dürfen, ist ganz klar, weil du hast völlig recht. Wenn du immer nur im Modus Operandi bist, wenn du immer nur neue Dinge wie ein Pionier suchst, und das ist ja auch alles total aufregend, aber du brauchst einfach, und das merke ich auch, hin und wieder halt die Zeiten der Muße, des Zurücknehmens. Und sich wieder auf sich auch ein bisschen zu konzentrieren, der Ruhe, damit du wieder Energie bekommst, um deinen ganzen Neigungen, Interessen auch wieder nachzugehen.
Also ich merke zum Beispiel Laufen. Ich laufe hier nun sehr viel, das verbreite ich ja auch immer. Mir geht es ja nicht um die Geschwindigkeit. Also ich habe ja die Erfahrung gemacht, ich muss meine Zeit nur halten über eine bestimmte Kilometerzahl. Je älter ich werde, umso besser werde ich, weil ich ja in der Altersklasse an höher steige.
Ganz
Und
genau,
das ist
ja.
für mich zum Beispiel Meditation. Also
Ja.
das ist Gedankenklären für mich, mir geht es um die Bewegung. Und ich verbinde das ja gleich mit einem sportlichen und gesundheitlichen Aspekt. Ansonsten, ich würde schon, glaube ich, irgendwie überdrehen,
Ja.
übertouren, wenn man es mal mit dem Motorenbegriff sagt, wenn ich
Ja.
nicht dieses Tap, 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 Tap regelmäßig machen würde, was mich dann irgendwie runterbringt. Ich habe auch tolle Ideen.
Ja.
Mittlerweile spreche ich die sofort in meine Uhr, weil in meinem Alter kann ich schon mal vergessen, wenn ich nach Hause komme. Hast du eine super Idee gehabt, aber leider vergessen. So, Spaß beiseite. Also dieses Self-Care, nochmal betonen, sehr wichtig. Jetzt mal
Ja.
sozusagen die Frage, ich habe ja hier einen Profi vor dem Mikrofon, der vielen Unternehmen ist. Was empfiehlst du? Welchen Ratschlag, welche Perspektive empfiehlst du Unternehmenslenkern, Inhabern oder auch Führungskräften, diese, wir nennen es mal Talente, zu finden und zu fördern?
Also Führung hat per se erstmal ja immer zwei Seiten. Das ist einerseits das Thema Selbstführung und das Thema Fremdführung. Und wenn ich jetzt schon mit einem Unternehmenslenker, der meistens auch Führungskraft ist, zu tun habe, dann fange ich bei ihm erstmal selber an. Weil es kann ja durchaus sein, dass in ihm auch gewisse möglicherweise generalistische Strukturen schlummern, die gehoben werden dürfen. Oder halt auch mehr die spezialistischen, wo er sagt, das ist mein Themenfeld und so agiere ich auch mit Menschen. Also die Frage ist erstmal für ihn selbst, ne, fang bei dir selber an, dann weißt du, wie du andere führst, das erstmal kennenzulernen. Und ich glaube, das ist erstmal die Mutter des ersten Schrittes zu sagen, wie siehst du die Welt, wie nimmst du die wahr? Ist es bei dir eher der Weitblick? Und jetzt würde ich mal eher sagen, im C-Level-Management geht man davon aus, dass da eher die Breite gesehen wird, weil qua Amt müssen die halt mit unterschiedlichen Abteilungen zusammenarbeiten können. Das heißt aber nicht, dass das per se alles nur Generalisten sind, sondern im Gegenteil. Also du hast im Mittelstand auch natürlich Menschen, die klassischerweise den Karriereweg nach oben gegangen sind, also klassischerweise aus der Fachabteilung irgendwann mal den Weg in den Managementbereich dann gemacht haben. Und da gibt es einige, die sollten da eigentlich nicht sein, sind da aber, fühlen sich aber total unwohl. Und da gibt es andere, die passen da ganz gut hin, haben sich aber nie Gedanken gemacht, warum passe ich eigentlich dahin? Und sage ich mal, dieses Interesse, mit unterschiedlichen Menschen zusammenzuarbeiten und die Prozesse voranzutreiben und immer wieder auch neue Impulse. Und das ist gerade natürlich als Firmenlenker wichtig, immer wieder neue Innovationen, Impulse voranzutreiben. Das macht so eine gewisse generalistische Grundnatur natürlich sehr hilfreich. Also da würde ich erstmal angreifen, erstmal zu sagen, wer ist da erstmal vor mir? So, weil dann kann ich auch meine Kommunikation ein Stück weit anpassen. Gewisse Dinge sind dann zumindest in der Zusammenarbeit zwischen Coachee und mir als Coach dann sicherlich etwas einfacher, als wenn wir völlig jetzt diametral sind. So, und das Zweite ist, wenn wir das erkannt haben, also wenn wir wissen, in welcher Thematik wir sind, dann ist es natürlich dann immer eine Fragestellung, diese Dinge zu nutzen. Und wie ich eingangs schon sagte, natürlich auch in seinem Unternehmen für die jeweiligen Projekte, die ich habe, zu schauen, habe ich die geeigneten Menschen dafür? Wie sind die eigentlich? Also ich merke es immer noch, dass das Thema oder dass viele Führungskräfte, obwohl sie meinen, sie kennen ihre Menschen ganz gut, kennen Sie sie eigentlich doch gar nicht oder nur auf einer sehr oberflächlichen Ebene. Und das ist heutzutage in dem Sinne einer Sinngesellschaft und einem sinngebenden Unternehmen einfach zu wenig, weil wenn du nicht weißt, zum Beispiel, welche Werte und welchem Sinn deine Mitarbeiter nachlaufen, dann wird es ganz schwierig für dich, sie an dich als Führungskraft zu binden, wenn du jetzt nicht dogmatisch wie früher top-down der Bestimmer sein möchtest und das Thema ist mehr oder mehr oder weniger jetzt auch etwas, wo viele merken, so funktioniert es nicht. Und sag mal, Gen Z muss man gar nicht drüber sprechen, die holt das gar nicht mehr hinterm Ofen vor. Also diese Flexibilität herauszuarbeiten und dann zu sehen, okay, hab ich die Menschen in meinem Unternehmen und wie ticken die, wie gut kenne ich die eigentlich, um dann wirklich auch zu sehen, wie kann ich die Menschen für die Dinge, die ich vorhabe, auf den Weg mitnehmen, welche Menschen brauche ich auch dafür. Und was ich auch immer ganz spannend finde, gerade für Veränderungsprozesse, ist so ein paar Menschen herauszufinden, und da sind Generalisten aus meiner Sicht prädestiniert, diese Veränderungsevangelisten zu sein, um es mal so auszudrücken, ne, im Biblischen. Also Menschen, die aus der eigenen Organisationsstruktur kommen, nicht wie wir als Externe, sondern die das Unternehmen kennen, die darin auch verwurzelt sind, die gut vernetzt sind und die so den inneren Veränderungskatalysator mitmachen. Ganz wichtige Aufgabe, die also auch die innere Motivation mit den Teams vorantreiben. Und das, sag ich mal, dass eine Führungskraft den Anspruch hat, gerade als Geschäftsführer, die Dinge nach vorne zu treiben, davon gehen wir mal aus. Aber das muss ja nicht immer in der Belegschaft ankommen. Und wenn du da Menschen identifizierst, und das machen wir dann auch viel in Gruppenprozessen, die Spaß daran haben, ne, diese Ansprechpartner zu sein, Katalysatoren auch. Ja, so die Menschen auch noch mitzunehmen, mitzureißen. Nicht, weil sie per se, per Amt oder Hierarchie da oben oder unten stehen, sondern einfach, weil sie Bock auf das haben. Wenn du die hast, dann ist das natürlich auch perfekt für einen Veränderungsprozess, sei es jetzt digital oder analog.
Das greife ich nochmal auf. Der Begriff war Veränderungsevangelist, den finde ich ja schon mal richtig cool. Und da höre ich heraus, der große Vorteil von diesem Menschen ist, dass sie in der Organisation sind. Also sie haben sozusagen ihr Leumund ist auch gut. Er ist ja einer von uns.
Genau.
So, mit einer gewissen Historie, vielleicht auch was weiß ich, in einer bestimmten Funktion, unabhängig vom Alter. Und wenn der dann sagt, ja, ich bin schon so lange hier, aber diese Veränderung, die ist gut, die hilft uns. Also diese Kraft, die letztendlich in dem Unternehmen drin ist, mit solchen Menschen eher zu bergen und nicht zu sagen, okay, dann hole ich mir mal 10 Berater, dann machen
Ja.
wir irgendwie so ein schönes Change-Projekt irgendwie und dann machen wir
Ja.
Chaka-Chaka-Veranstaltungen und Plakate und sonst was und dann so wird das schon irgendwie funktionieren.
Es funktioniert eben nicht. Also, und ich habe, also ich durfte in meiner Zeit viele, insbesondere IT-Projekte, also größere ERP-Projekte insbesondere, sind Change-Projekte, nichts anderes. Das hat mit IT, mit Technologie nur am Rande aus meiner Sicht zu tun, weil am Ende möchtest du Prozesse ändern, damit änderst du Abläufe und damit änderst du die Verhaltensweise von Menschen. So. Und ich hatte es oft in den ersten Projektsitzungen, ich war in der Projektleitungsaufgabe, dann saß man die Geschäftsführung meines Kunden gegenüber. Und dann haben wir so uns in der Akquisephase unterhalten, und insbesondere der Kunde guckt dann so drüber, ne, so über die Projektliste, wo sind denn Einsparungspotenziale? Ne? Und das ist immer ganz spannend, das primäre Einsparungspotenzial, was dann gefunden wurde, war immer aus meiner Sicht das Gleiche. Und das war der Posten Change Manager. Also es gab gerade in größeren Projekten gibt es natürlich Menschen, Profis, die, wie gesagt, Unternehmen begleiten, das mache ich auch zum Teil. Und du kannst die Change Manager nehmen, es sind auf jeden Fall meistens Externe, die in Veränderungsprozessen gut ausgebildet sind und die Geschäftsführung und auch die Belegschaft begleiten, diesen Prozess zu gehen, methodisch auch zu unterstützen. Aus meiner Sicht extrem wichtig. Die Aussage war aber meistens von der Geschäftsführung, machen wir selber. Ne? So, und das hat auch in Kulturen, in Geschäftsführungskulturen, Leitungskulturen funktioniert, wo du Menschen hattest, die per se auch diesen Veränderungsdrang und die Methodik auch hatten. Es hat in den meisten Fällen dann aber auch nicht da funktioniert, wo halt eine klassische Top-Down-Hierarchie da war und man, das merkst du dann relativ schnell, man den Geschäftsführer einerseits zum Projektstart sieht, zum Projektmitte und zum Projektende. Das hat natürlich nichts mit Führung zu tun, weil da wird Verantwortung, Veränderung delegiert. Du kannst aber Veränderung nicht delegieren. Insofern brauchst du halt genau diese Menschen, Change Manager, Evangelisten, wie auch immer, die diesen Prozess begleiten. Idealerweise sind sie aus der eigenen Organisation oder du leitest sie an, dass sie es werden, weil der Klassikerspruch haben wir immer schon gemacht, hast du bestimmt auch schon mal gehört, ne? So, das ist ja das Totschlagargument für jede Veränderung. Der wird, den kannst du als Externer dahingehend natürlich nur schwer entkräften, weil du das immer schon gemacht nicht kennst. Wenn da aber jemand ist, der in dem Unternehmen schon lange arbeitet und sagt, jetzt pass mal auf, Jungs, ja, haben wir so gemacht, aber genau aus dem Grund ist es falsch, wir müssen uns verändern. Und aus den und den Gründen wird es auch für dich hilfreicher sein, das zu tun. Dann hast du natürlich eine ganz andere Wirksamkeit, ne, als immer nur, sage ich mal, gegen die Wand zu bohren. Und nochmal, diese Menschen herauszufinden, und wie gesagt, müssen nicht unbedingt Menschen des Managements sein, weil Management, Führung hat nochmal eine andere Rolle. Ja, die wird per se nochmal anders gesehen. Aber diese Menschen ausfindig zu machen, extrem wichtig in Veränderungsprozessen.
Gut, also das ist nachvollziehbar. Ich denke, das hast du auch wirklich prägnant dargestellt. Menschen aus dem Unternehmen als Leuchtturm, als Visionsgeber und als Reputation dann auch für diese Veränderung quasi zu nehmen. Wieder zurück zu der Frage, gibt es noch etwas anderes, was ich als Unternehmensführer, Lenker, Führungskraft machen kann, um diese beiden Pole, Generalist und Experte, die es ja nicht gibt, sondern die sich darin schwanken, nutzbar zu machen für mein Unternehmen.
Ja, also wie eingangs gesagt, sie erstmal zu definieren und sich dessen bewusst zu werden, dass es diese Menschen gibt und danach zu forschen, das ist, glaube ich, schon mal die Mutter des ersten Schrittes und des Erfolges. Und dann natürlich auch das Durchhaltevermögen zu haben, auch sicherlich sowohl gegenüber internen Widerständen als auch, nochmal, wir sagten das ja heute schon auch, gesellschaftlichen Widerständen zu sagen, ich möchte ich diesen oder mehr generalistisch eingestellte Kolleginnen und Kollegen wirklich auch da einsetzen, wo sie Mehrwert bringen. Ja, also du musst als Führungskraft für Generalisten gar nicht so sehr viel tun, außer ihnen viel Freiraum zu geben. Aber per se dieser viel Freiraum zu geben, heißt für viele Führungskräfte, ich muss Kontrolle abgeben. Ich muss vielleicht auch einen gewissen Rahmen setzen oder ich sage mal Leitplanken, was ich möglicherweise so nicht gewohnt bin, gerade wenn ich mehr sehr delegierend unterwegs bin. Also eigentlich furchtbar viel muss man da gar nicht tun, weil wenn ein Generalist merkt, er kriegt einerseits Freiraum und das Vertrauen seiner Führungskraft für die Dinge, die er da tut und die Möglichkeit, etwas Neues dort selbstständig zu machen, weil wir sind als Generalisten weniger so, dass wir sagen, du musst mir jetzt Vorgaben geben, wie das auszusehen hat. Also, sie sind schon in den meisten Fällen selbstständig denkende und wirkende Menschen. Aber wenn du diesen Freiraum gibst und damit auch ein Umfeld schaffst, in dem du agieren kannst, das ist schon mal als Führungskraft extrem wertvoll. Freiraum, wie gesagt, hat sehr viel mit Vertrauen zu tun. Da brauche ich auch eine entsprechende Kultur für, weil es ist natürlich so, das Thema Trial and Error ist, dass Fehler passieren. Ja, Fehler, umgedreht Helfer, sind für viele Führungskräfte eher gerade so das deutsche Wort der Null-Fehler-Kultur. Ne? Das kennen wir so aus dem Automobilbereich. Ist natürlich in einem Change-Prozess kompletter Quatsch, weil wir haben spätestens, als wenn wir Kinder sind, merken wir, dass wir durch Fehler extrem viel lernen. Ja, und jetzt ist es in den meisten Fällen ja nicht so, dass wir bei einer Herz-OP sind in den Veränderungsprozessen. Da sind Fehler manchmal nicht so gut. Ja, dafür setzt man da auch Menschen ran, die das können. Aber auch die haben das irgendwo gelernt und haben ihre Fehlerchen gemacht und damit ihre Erfahrung. Also auch da aus Führungssicht Freiraum, Vertrauen und Fehler in einem Raum zulassen, die es ermöglicht, daraus zu lernen. Wenn du, glaube ich, diese drei Komponenten mit reinbringst, dann hast du mit Generalisten extrem wertvolle, motivierte Menschen an der Seite, die dich dahin treiben, wo du eigentlich mehr aus meiner Sicht als Führungskraft, und mir ging es selber so, ich hatte Gott sei Dank ein paar Führungskräfte, die mich haben machen lassen. Und da war ich dann auch am kreativsten und auch am wertvollsten für das Unternehmen, weil da halt ganz viel gelaufen ist.
Aber bohrt sich für mich die Frage ins Vorderhirn, wie finde ich denn raus, wer was ist? Weil wenn man sagen würde, sagen die Leute, die Selbsteinschätzung ist ja auch sozusagen sehr fragiles Gut, so nach dem Motto, ja, bist du Generalist oder bist du Spezialist?
Ja.
Sind wir ja wieder in den Prägungen, die wir die ganze Zeit schon besprechen. Also gibt es da irgendwelche, ja, Köder klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber sozusagen, welche Sensoren, Antennen, wie so ein Lackmustest, wie
Ja.
jemand ist, wie erkenne ich diese Menschen in meinem Unternehmen?
Also es, weil das Forschungsumfeld zum Thema Generalist versus Spezialist oder generell Generalist ist sehr dünn. Ja, es gibt so in den letzten Jahren, wo man auch merkt, so in der Literatur oder auch gerade so im Weiterbildungsumfeld, dass sich Menschen mehr und mehr damit beschäftigen, hat halt auch damit zu tun, dass plötzlich auch andere Eigenschaften, siehe Agilität und so weiter, plötzlich gefordert werden, die durch so Trends wie Digitalisierung, Kulturwandel gefördert werden und man sich fragt, wo finde ich die Menschen, die genau das eigentlich bringen? Mir persönlich ist jetzt nicht der Persönlichkeitstest bekannt, wo man sagt, Mensch, geh auf www.generalist.de und da wird das stehen und wenn du den ausfüllst und bei 70% anbelangt, könnte es sein. Nein, es ist auch in dem Falle etwas einfacher, wenn man sich vor Augen hält, so die Charakteristika, die ich in unserem Gespräch so ein bisschen beschrieben habe, also generell Neugier, Veränderungsbereitschaft, Wille, Dinge voranzutreiben, Pionieraufgaben, dann kannst du die, wenn du jetzt in einem persönlichen Gespräch bist mit jemandem, bist wirklich interessiert an deinem Gegenüber, dann kannst du dir mal Fragen stellen. Dann kannst du dir mal Fragen stellen, wenn du jetzt mal genommen, du gehst jetzt an eine neue Aufgabe, was ist dir dabei wichtig? So, und wenn du dann jemanden zuhörst und wirst du mitbekommen, wenn der sagt, okay, naja, mir ist schon wichtig, dass du mir sagst, was ich da zu tun habe, dass du mir die Sicherheit gibst, dass ich da auch alles habe und dass du vielleicht jede Woche mit mir sprichst und ich merke, ob ich auf dem Weg bin. Wenn dir jemand solche Antworten gibt, würde ich sagen, könnte sein, dass es nicht unbedingt eine generalistische Grundprägung ist, weil hier jemand doch eher aus dem, und das ist, wie gesagt, möchte ich gar nicht werten, aber auch eher aus dem im Bereich der Sicherheit der Vertiefung kommt. Aber wenn dir jemand auf die gleiche Frage antwortet, also wenn du mir grob sagst, wo wir hinwollen, was ich am Ende des Tages mit dir gemeinsam erreichen will, dass ich genügend Freiraum habe, gewisse Dinge zu tun und by the way, ein bisschen Budget wäre auch ganz nett dabei. Und was hältst du davon, wenn wir uns vielleicht mal einmal im Monat dazu abstimmen? Reicht dir das aus oder hast du noch ein paar andere Vorstellungen? Dann könnte es sein, dass dieser Mensch dir da weiterhelfen kann. Also ich würde eher über den Weg gehen, zu gucken, welche Charaktere, welche Eigenschaften hat der Mensch, auch welche Werte sind damit verbunden. Ist das eher ein freiheitsliebender Mensch? Kann der auf sich heraus agieren? Kann der selbstständig arbeiten? Das sind klassischerweise Dinge, wo ich dann in die Richtung eines generalistischen DNA gehen könnte. Aber nochmal, wir wissen ja, es gibt nicht den oder den, sondern ja, ich würde es eher, und das ist auch wieder eine beziehungsfördernde Aufgabe im Gespräch, das herausarbeiten und zu sehen, aha, welche Eigenschaften, welche Werte vertritt dieser Mensch mir gegenüber, als ihm da so einen relativ lieblosen Persönlichkeitstest hinzulegen. Das kann man immer noch begleitend tun. Aber ich glaube, wenn du eine gewisse Menschenkenntnis gerade als Führungskraft so über die Jahre aufgebaut hast, dann kriegt man da schon raus, wer da passt und wer da möglicherweise
Gut,
ein
aber
bisschen
da schließe
herausstechen.
ich ja wieder den Kreis zu den Phasen, die du gesagt hast. Ich muss ja quasi erstmal
Genau.
selber wissen, was bin ich für ein Typus?
Ja.
Das schließt ja nicht aus, weil ich halt eben mehr der einen Ausprägung zuneige, dass ich ja die andere nicht wertschätzen kann, beurteilen kann und einsetzen kann. Also als Geschäftsführer, ich finde es toll, wenn es Menschen gibt, die Buchhaltung lieben.
Im Gegenteil, also nichts ist, glaube ich, auch für einen Veränderungsprozess und generell für ein Unternehmen schwieriger, als wenn alle gleich sind im Team. Du brauchst Menschen, also du brauchst Menschen, die anders sind. Du brauchst auch Menschen, die Reibung erzeugen, ne? Also auch Reibung erzeugt Energie, muss ich dir nicht erzählen. Also du brauchst diese Menschen auch, und das ist, glaube ich, auch eine ganz starke Führungsaufgabe, auch wenn wir natürlich psychologisch natürlich gerne die Menschen suchen, die uns ähnlich sind und weil die für uns am einfachsten sind, aber du brauchst einfach auch Gegenübers für gewisse Aufgaben, wo du sagst, der ist komplett diametral zu mir, aber für die Aufgabe ist es genau der Richtige, weil ich könnte diese Aufgabe mit meiner DNA, mit meinen Eigenschaften, auch mit meinen Talenten so nicht leisten. Und das ist per se auch eine wichtige Führungsaufgabe dafür, den Freiraum zu schaffen und nicht nur per Gießkanne da Menschen zusammenzufügen, die mehr oder weniger nach meiner Nase laufen, die so ähnlich sind wie ich. Die haben dann vielleicht mit mir alle Spaß, aber am Ende des Tages kommt nicht so richtig viel mehr bei raus, ja.
Ich habe so ein bisschen gerade auf die Uhr geschielt. Ich könnte mit dir noch stundenlang weiterreden. Das wollen wir den Zuhörern nicht unbedingt antun, obwohl es für die sehr, sehr interessant wäre.
Ja.
Es war für mich jetzt nochmal, wenn ich darüber nachdenke, eine wunderbare Werbeveranstaltung für das, nicht für das eine oder das andere, sondern die Wertschätzung beider Seiten, die des Experten, des Generalisten, wie jemand, den wir sie nennen will. Und mit Danke für die konkreten, ja, Anregungen und Tipps auch, wie ich das in meinem Unternehmenskontext fördern kann. Deshalb von meiner Seite aus herzlichen Dank und ich übergebe dir sozusagen, wenn du nochmal vielleicht eine Zusammenfassung, ein Wort, einen Abschluss finden möchtest, dann hast du jetzt Gelegenheit dazu.
Ja, erstmal vielen Dank, Christoph, für die Möglichkeit, dessen. Und auch ich habe das als sehr angenehm empfunden. Und ich glaube, dieses ganze Thema ist noch relativ jung, wie viele Themen, die wir gerade merken, so in dem Wandel. Ich wünsche mir, genau das, was du sagst, dass wir bei allen Themen, und das ist insbesondere im digitalen Technologieumfeld der Fall, dass wir uns über den Menschen dahinter Gedanken machen, dass wir ein Stück weit erforschen, wer ist mein Gegenüber? Mit wem spreche ich da? Und wenn wir das schon in unser Berufsleben, unsere Wertigkeit mit reinbringen, alles das, dann sind die meisten Wandlungsprozesse oder Wandelprozesse, Change-Prozesse, Transformationsprozesse, wie auch immer du das nennst, auf einem guten Weg. Generalisten können dir dabei helfen.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Deshalb herzlichen Dank für deine Zeit und frohes Schaffen und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal persönlich treffen.
Das freut mich auch, dir auch eine gute Zeit. Vielen Dank, Christoph.
Wenn Sie Fragen haben, Themen, die Sie schon lange quälen oder mit Ihrer Stimme eine Soundsnack-Folge bereichern möchten, melden Sie sich gerne bei mir. Entweder unter senior@christoph-michalski.de oder finden Sie meine Handynummer auf christoph-michalski.de. Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge die Lauscher auf Empfang stellen. Bis dahin, Konflikte sind sexy, aber sowas von.